Hallo und herzlich willkommen bei Frau Sensibelchens Wahrheit, dem vollkommen und vollkommenen Podcast für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. Mein Name ist Silvia Wagner, ich bin psychologische Resilienz- und Kommunikationsberaterin und begleite dich auf deiner Reise zu mehr Widerstandskraft und zum Entdecken deiner Superspürkraft in all deinen Lebensbereichen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und dir die Zeit nimmst, um heute wieder mal bei einer neuen Folge von Frau Sensibelchens Wahrheit reinzuhören. Heute erzähle ich dir etwas über meine größten Herausforderungen als hochsensible Persönlichkeit und ich habe das an 6 Punkten festgemacht. Und weil ich beim Aufnehmen und beim Erzählen und bei meiner Euphorie nach einer halben Stunde draufgekommen bin, dass sich das alles wieder einmal nicht in einer Folge ausgeht. Ich habe ja versprochen, dass die Folgen nicht immer so lang werden sollen, habe ich diese Aufnahme, diese Folge in 2 Teile geteilt. Du hörst also heute die ersten 3 meiner größten Herausforderungen als hochsensible Scanner-Persönlichkeit und die nächsten 3 Herausforderungen folgen dann in 2 Wochen. Also die erste größte Herausforderung für HSP ist ja der Umgang mit Stress. Und dazu möchte ich dir aber zuerst einmal ein bisschen etwas über die Reizverarbeitung im Gehirn erzählen und muss dazu aber ein bisschen weiter ausholen. Fakt ist ja, wir werden ja tagtäglich mit einer Unmenge an Reizen konfrontiert. Und würde das Gehirn eines jeden Menschen alle diese Reize, die auf uns einströmen, verarbeiten, würden wir ja verrückt werden, ja, wenn wir jeden kleinen visuellen Reiz, alles, was wir sehen, alles, was unsere Sensoren aufnehmen, was wir spüren, was wir schmecken, was wir hören, dann würde ja unser Gehirn total überfordert sein. Und aus diesem Grund gibt es ja in unserem Gehirn auch sozusagen Reizfilter, die wichtigen von unwichtigen Reizen natürlich unterscheiden. Denn nicht jeder Reiz ist auch für das Überleben von uns Menschen wichtig. Und da passiert etwas ganz Interessantes im Gehirn. Viele Reize, die auf uns einströmen, werden ja gefiltert. Das heißt, wir bekommen das teilweise gar nicht mit. Nicht jeder Reiz gelangt natürlich in unser Bewusstsein. Denn zuerst wird einmal im Stammhirn vorsortiert. Das Stammhirn ist der älteste Teil unseres Gehirns, der beinhaltet auch das limbische System und das ist verantwortlich für unsere Gefühle. Und da wird einmal vorsortiert. Es wird erst, wenn klar ist, dass ein Reiz nicht lebensbedrohlich ist, also dass das limbische System nicht unterscheiden muss zwischen Angriff, Flucht oder Todstellen, dann gelangen die Reize in den präfrontalen Kortex, in den jüngeren Teil des Gehirns und in das Bewusstsein. Die Reizübertragung in unserem Nervensystem funktioniert ja mittels verschiedener Botenstoffe, sogenannter Neurotransmitter. Und wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen auch, dass wir hochsensible Menschen eine sehr hohe Menge an Neurotransmittern aufweisen. Und dass in unserem Gehirn auch Reize, die bei anderen Menschen gar nicht erst ins Gehirn gelangen, bei uns sogar bis ins Bewusstsein vordringen. Das Positive daran ist natürlich, dass wir durch diese Aufnahmefähigkeit, durch diese erhöhte, viel mehr Informationen verarbeiten können und auch viel mehr Wissen für Entscheidungen und überhaupt im Alltag auch heranziehen können. Das bedeutet aber auch, dass unser Gehirn automatisch viel mehr Energie für all diese Prozesse aufwenden muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir schneller an unsere Grenzen stoßen. Denn unser Gehirn hat natürlich das gleiche Energiepotenzial und auch die gleiche Größe wie das eines jeden Menschen. Also da ist nichts anderes. Sind wir also in einer Stresssituation, also wenn zu viele Reize auf uns einströmen? Und ich habe ja in einer der letzten Folgen schon mal erzählt, dass diese Zone, in der wir Reize verarbeiten können, wir hochsensible Menschen, schmäler ist, also so einem kleinen Bach ein bisschen ähnelt, gegenüber dem von normalsensiblen Menschen, wo es eher so ein breiter Fluss ist. Also sind wir also in einer Stresssituation, dann wird natürlich sofort unser limbisches System aktiviert. Und das war im Laufe der Evolution natürlich sehr hilfreich, weil da musste blitzschnell entschieden werden. Angriff, Flucht oder Todstellen. Auch Emotionen werden da generiert. Ja, es wurde, darum ist Ekel, ja, der Ekel, der schützt uns, dass wir ein verdorbenes Fleisch zum Beispiel gegessen haben und dann krank werden und sterben. Ja, genauso gut die Emotion, das Vertrauen zur Zugehörigkeit zu jemandem aufzubauen, Liebe. Da haben wir das Gefühl entwickelt, wir können unseren Nachwuchs jemandem anvertrauen. Und deshalb sind unsere Emotionen das Ureigenste eigentlich, was uns Menschen auch am Leben erhält. Also sind wir, wenn wir in einer Stresssituation jetzt sind, ja, und unser limbisches System anspringt, dann sind wir in dem System, das wirklich nur drei Dinge eben kann und diese aber dafür am allerbesten und am allerschnellsten. Und wie schon gesagt, das ist der Angriff, Flucht oder das Todstellen. Das war immer schon extrem wichtig für das Überleben. Und wenn dann dieser Fall eintritt und eben zu viele Reize auf uns einströmen und das limbische System halt gleich mal wirklich in Aktion tritt, dann werden je nach Typ Mensch eine von drei Strategien genutzt. Also der ganze Organismus, also wenn wir in der Stresssituation konzentriert sich der ganze Organismus natürlich auf diesen Ablauf. Es wird der Adrenalin ausgestoßen und dann ist auch nichts anderes im Gehirn möglich als eine der Strategien, eben Angriff, Flucht oder Todstellen. Das ist eben im ältesten Teil des Gehirns wird das so abgearbeitet sozusagen. Und Dinge, die fürs Überleben notwendig sind, dringen natürlich nicht in die jüngsten Regionen des Gehirns, also in den präfrontalen Kortex oder ins Bewusstsein, weil das würde ja alles viel zu lange dauern. Also das bedeutet aber auch, dass alles, was logisches Denken und Überlegen betrifft, zum Zeitpunkt, wenn das limbische System so aktiv ist, auch gar nicht möglich ist. Also das zeigt sich dann zum Beispiel so, dass zum Beispiel eine normalerweise sehr empathische Person, die sich eben gerade in einer Stresssituation befindet, in einer dieser drei Modi sich auch folgendermaßen verhalten kann. Das ist eben ganz unterschiedlich. Je nachdem, was für ein Typ sie ist. Entweder sie verschwindet ganz plötzlich, ohne irgendwas zu sagen, weil ihr alles zu viel wird. Ja, das wäre dann halt dieser Fluchtmechanismus. Es kann aber auch sein, dass sie plötzlich ganz pampig und unangenehm reagiert, ja, also in den Angriff oder in den Fight sozusagen geht. Bei Kindern ist das, kann man das oft beobachten, wenn die überfordert sind, ja, dann gibt es halt manchmal einen unvorhersehbaren Wutausbruch. Oder die dritte Strategie, das Totstellen oder Freeze, da ist es einfach so, dass man plötzlich ganz still wird und irgendwie das Gefühl hat, man bringt keinen Ton mehr raus, ja, man ist so richtig eingefroren. Meine Strategien bewegen sich meistens so zwischen Freeze und Flight. Ja, also ja, meistens. Also Angriff ist bei mir eher ganz selten der Fall, aber die anderen zwei Strategien, die nutze ich dann schon sehr oft. Und seit ich über diese Abläufe, diese im Gehirn auch Bescheid weiß, habe ich in Stresssituationen nicht gar nicht mehr den Anspruch an mich, dass alles so glatt laufen muss, beziehungsweise ja, ich perfekt reagieren muss. Ja, wenn ich in einer Stresssituation bin, hatte ich ja früher dann immer noch die große Angst, so, ich muss aber alles perfekt abliefern. Was ist denn, wenn ich dann so oder so reagiere oder wenn ich keinen Ton mehr rausbringe bei einer Prüfung oder solche Dinge? Und das hat natürlich noch zusätzlich Stress gemacht. Mittlerweile weiß ich das, dass das gar nicht möglich ist, ja, dass mein Stresssystem einfach so reagiert, wie es reagiert und dass ich das einfach annehmen und aussitzen muss. Und dann wird es auch wieder besser. Mittlerweile hilft es mir sogar, auch das offen anzusprechen bei besonders neuen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich vor einem größeren Publikum sprechen muss oder ganz eine neue Gruppe zum Beispiel habe, das ist am Anfang auch meistens so, die ersten paar Minuten sind da wirklich so im Stressmodus quasi. Und ich spreche das dann auch oftmals offen an und sage, entschuldigen Sie bitte, aufgrund meiner Hochsensibilität bin ich am Anfang meistens noch nervös, aber nach einer kurzen Zeit legt sich das auch wieder. Dich hast. Und deshalb lade ich dich ein, dass du dir vielleicht einmal Gedanken machst, so im Laufe einer Woche, was sind denn die Dinge, die dich stressen oder die dich gestresst haben in der letzten Woche zum Beispiel. Schreib sie dir ein bisschen auf und überlege dann, wie du darauf reagierst. Wie sind denn deine Strategien, wie du mit Stress umgehst? Und in weiterer Folge kannst du dir auch überlegen, welche Reize vielleicht unnötig sind oder welche Stresssituationen aus Reizen entstehen, weil du einfach überfordert bist. Ja, zum Beispiel, das kann sein, weil du im Auto laute Musik hörst und trotzdem konzentriert an irgendwas denken willst. Oder weil du einfach in einem Einkaufszentrum warst oder im Job im Großraumbüro einfach diese Geräusche schwer tragen kannst und dich trotzdem konzentrieren solltest. Ja? Also wenn sehr viele Reize, auch die unbewusst jetzt, die nicht jetzt irgendwie gesteuert werden, sondern die unbewusst auf dich einströmen, zusätzlich zu einer anderen Anforderung hinzukommen, dann kann man ja einige Reize auch vermeiden. Überleg dir mal, was das bei dir zum Beispiel sein könnte. Und das fällt einem selbst oft gar nicht auf, dass man da in einer Stresssituation ist. Das merkt man dann nur an diversen Körperreaktionen. Aber da muss man auch sich schon ein bisschen trainieren, dass man das auch wieder lernt, auch richtig wahrzunehmen. Oft merkt man es ja gar nicht mehr, dass man im Stress ist, ja, weil man es irgendwie sich abgewöhnt hat, beziehungsweise weil es irgendwie so zum Normalzustand gehört. Ja, und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt, zur zweiten großen Herausforderung als hochsensible Scanner-Persönlichkeit, und das ist die emotionale Erschöpfung. Durch unsere große Fähigkeit, Empathie zu entwickeln, fällt es uns manchmal wirklich schwer, also ich merke das wirklich sehr oft, die eigenen Gefühle von anderen zu unterscheiden. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen? Also im beruflichen Kontext gelingt mir das sehr gut. Da habe ich schon eine professionelle Haltung entwickelt, wo ich die Emotionen meiner Klienten und Klientinnen zwar wirklich sehr gut nachvollziehen kann und mich auch wirklich sehr gut in sie reinversetzen kann, aber ich habe dann auch die nötige Distanz, um es nicht zu meinen Gefühlen werden zu lassen. Ganz anders ist das aber im privaten Bereich. Wenn ich Teil eines Systems bin, wie zum Beispiel der meiner Familie, dann schaut das natürlich alles ganz anders aus. Und da verschwimmen schon mal wirklich die eigenen und die fremden Gefühle miteinander. Und ja, man wird einfach überrollt manchmal von Gefühlen auch der anderen. Und ich möchte dir da eine kurze Geschichte erzählen. Aus meinem Leben wieder mal. Und zwar, vor einigen Jahren ist mein Schwager, also der Bruder meines Mannes, an einer unheilbaren Krankheit erkrankt. Und das war natürlich ein Schock für die ganze Familie. Und mein Mann und ich haben da auch sehr, wirklich sehr, sehr mitgefühlt. Und es fühlte sich manchmal so an, also diese Verzweiflung, diese Trauer über diese Krankheit und diese Ratlosigkeit und dieser Schmerz, das habe ich richtig aufgesogen wie ein Schwamm. Also ich wollte für die Familie da sein. Ich wollte, auch mein Mann ist ja auch ein HSB und wir haben uns wirklich mit jeder Faser in meinen Schwager und meine Schwägerin und eben in die Familie reinversetzen können und haben das wirklich genauso gespürt. Also diese Schockphase, die man am Anfang einer solchen Diagnose dann einfach halt verarbeiten muss, die hat mich regelrecht überrollt. Es war wirklich manchmal so, dass ich das Gefühl habe, ich bin selber krank oder mein Mann ist jetzt krank. Ich habe es jetzt so ganz nah, ich habe es wirklich aufgesogen. Und es ist sogar ein paar Mal passiert, dass ich in dieser Zeit in meiner Arbeit bei kleinsten Situationen oft in Tränen ausgebrochen bin, weil mich das so beschäftigt hat und nicht losgelassen hat. Und natürlich war ich aber da für niemanden hilfreich. Ja, ich wollte einfach nur da sein und ich wollte alles tun und ihnen diesen Schmerz auch nehmen. Aber das kann man natürlich nicht. Man kann den Schmerz der anderen nicht nehmen. Und es hilft überhaupt nichts, wenn wir selber so leiden wie die anderen. Das hilft nämlich den anderen auch überhaupt nichts. Und ich glaube, ich war in dieser Zeit, obwohl ich es unbedingt wollte, auch gar nicht hilfreich. Irgendwann war ich dann einmal so erschöpft, so emotional erschöpft, dass ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt auch krank. Jetzt natürlich in einer anderen Form. Aber ich war zu gar nichts mehr zu gebrauchen teilweise. Und ich hab dann wirklich gemerkt, das ist nicht mehr nur mein Schmerz. Ja, das ist nicht mein Schmerz, das ist der Schmerz aller anderen, den ich da mit mir herumtrage. Und das hat mich eben zu einer sehr großen emotionalen Erschöpfung geführt und habe dann schön langsam wieder lernen müssen, diese Gefühle auch zu identifizieren. Was ist jetzt meins? Was ist jetzt das der anderen? Mir hilft halt das Schreiben dann immer sehr. Und ich habe mir das auch wirklich, wirklich aufgeschrieben und ein bisschen dann auseinander dividiert und geteilt, was ist bei wem und was ist auch Hilfe, was hilft jetzt denn auch? Ja. Und überleg, und ich möchte dich dazu auch anhalten, dir zu überlegen, wenn dir das vielleicht auch schon mal so ergangen ist, dir wirklich klar zu werden, was sind jetzt deine Gefühle und was sind die der anderen? Und was bringt es dir in Wahrheit, wenn du die Gefühle der anderen so aufsaugst? Denn es ist meistens nur, dass es den anderen hilft es ja nicht, sondern man macht sich selber nur fertig oder es erschöpft einen selber halt am meisten. Genau. Geholfen, als ich mit dann wirklich viel Zeit in der Natur verbracht habe, ich lange Spaziergänge mit meinen Hunden gemacht, einfach um mich wieder zu erden, um mich wieder selber spüren zu lernen. Achtsamkeitsübungen habe ich gemacht und Körperübungen, wo ich auf dem Boden, wo man sich auf den Boden legt und wieder mal so richtig spürt, wo sind denn meine, wo bin ich denn, wo fühle ich mich denn, wo sind denn meine Grenzen? Und da komme ich gleich zur dritten Herausforderung, zu einer meiner größten Herausforderungen, und das ist nämlich der Punkt des Grenzen setzen. Dazu muss man natürlich die eigenen Grenzen auch spüren und das ist ja nicht immer der Fall. Und genau aus der vorigen Geschichte und auch aus diesem Stresserleben, aus den ersten zwei Punkten, kommen wir wirklich zu einem sehr wichtigen Punkt, eben dem Nein sagen, dem Grenzen setzen, den schauen, wo höre ich auf, wo fangen die anderen an. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Geschichte von mir. Ja, wie sollte es anders sein? Und zwar habe ich ja erzählt in einer meiner früheren Folgen, dass ich während meiner ersten Ausbildung da nach der Kündigung in dieser Stiftung auch ein Praktikum gemacht habe. Und ich war ja da auch wirklich total happy, weil ich mir dieses Praktikum ja auch selber gesucht habe. Ich habe da einen Verein für Erwachsenenbildung in St. Pölten gefunden und habe denen gesagt, ich möchte ein Praktikum machen. Und die waren gleich total begeistert und haben mich und meine Betreuerin damals von der Stiftung eingeladen, dass wir da zu einem Vorstellungsgespräch bekommen und die Chefin, die war da auch total nett. Und ich war echt total geflasht von diesem, ja, das war damals in so einem Büro im Regierungsviertel in St. Pölten und das war für mich damals irgendwie so der Wahnsinn, ja. Aus heutiger Sicht kann ich das ja auch nicht mehr so richtig nachvollziehen. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, aber diese Begeisterung kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so teilen. Aber also für die Gebäude und dieses Büro, aber es hat genau mein Bedürfnis damals erfüllt. Ja. Es hat dieses Bedürfnis erfüllt, das ich vorher nie gekannt habe. Und zwar, dass ich im Beruf, das Team war auch total nett und plötzlich waren meine Ideen und die Dinge, die ich konnte aus meinem früheren Berufsleben und auch die, was ich mir in der neuen Ausbildung angeeignet habe, und meine vielen Interessen, die konnte ich plötzlich gebrauchen. Die konnte ich plötzlich einsetzen. Da hat sich jemand interessiert dafür. Die haben mich ernst genommen. Das war in meiner vorigen Arbeit nicht. In meiner vorigen Arbeit war ich in der Logistik und da habe ich tagtäglich dieselben Routinetätigkeiten absolviert. Und das war es dann auch schon. Und deswegen war das, als ich dort in St. Pölten in diesem Praktikum angefangen habe, war das so, wow, wie eine neue Welt. Also ich war wirklich euphorisch, ich war begeistert. Und obwohl ich jeden Tag in der Früh eine Stunde und am Abend eine Stunde mit dem Zug hinfahren musste, das hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, das hat mir sogar Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, wow, in dem Zug, da kann ich noch drüber nachdenken, da kann ich lernen, da kann ich was schreiben und so weiter und so fort. Also ich habe mich da wirklich total identifiziert mit dieser Stelle da am Anfang. Und das war, und ich habe alles gegeben, es war dann auch die Möglichkeit, also es wurde mir in Aussicht gestellt, wenn sie zufrieden waren mit mir, dann würde ich nach diesem Jahr, wo die Ausbildung vorbei ist, vielleicht ja auch in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen. Und das hat mich natürlich angetrieben, ja. Ich wollte das wirklich unbedingt. Und ich habe dann auch alle Dinge, die mir natürlich aufgetragen wurden und noch viel, viel mehr übernommen. Ja, ich habe dann eigene Ideen eingebracht. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe von der Kaffeeküche, vom Bewirten der Gäste bis hin zur Lager, zu dem kleinen Lagerraum, den habe ich ein bisschen umorganisiert und neu gestaltet, dann habe ich Pressemitteilungen geschrieben, ich habe bei Veranstaltungsorganisationen mitgeholfen, bin sogar zu Fachtagungen extra mit dem Auto noch zusätzlich hingefahren, das war sogar mal am Wochenende, weiß ich noch, in Stift Göttweig und einmal war das für den Landesbüchereitag in Grafeneck, glaube ich, war das. Und da bin ich auch extra mit dem Auto hingefahren und habe sogar eine Torte, aus meinem vorigen Hobby, eine Büchertorte gebacken, die dann als Hauptpreis verliehen wurde, sozusagen für die beste Bibliothek. Also die waren ja auch für die ganzen Bibliotheken im Land zuständig und ich habe mich da, das ist, war toll, also es war Wahnsinnszeit. Und nach einigen Monaten, nach 2 Monaten oder so, habe ich aber irgendwie ganz eigenartige rote Flecken auf meinem Körper bekommen. Ja, das waren wirklich riesige Flecken auf meinen Beinen, am ganzen Körper. Die haben irrsinnig gejuckt und habe zusätzlich auch noch neben meinen Augen so in Richtung Schläfen, so wo die Tränen so rausrinnen, so Richtung Schläfe, beiden Seiten große rote Flecken bekommen und die haben irrsinnig gebrannt. Ich konnte mir dann auch kein Make-up mehr raufgeben und nicht, weil das so gebrannt hat. Und bin dann zum Arzt gegangen und die Hautärztin hat mich da an die dermatologische Abteilung nach St. Pölten verwiesen, weil die irgendwie auch nicht wusste, was das sein konnte. Und die haben dann alle möglichen Tests gemacht, Allergietests und was auch immer. Ja. Und es ist eigentlich, ja, es sind Allergien rausgekommen und auch Neurodermitis ist rausgekommen, aber das, ja, das war ja total neu für mich, das hatte ich ja, ich hatte ja nie Probleme zuvor. Und ich habe dann irgendwie also das hat mich zusätzlich natürlich belastet. Entschuldigung. Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, mit der Zeit in diesem Praktikum habe ich dann auch irgendwie so eine Ermüdung gespürt. Und zwar deswegen, weil ich irgendwie plötzlich das Gefühl hatte, ich müsste dauernd verfügbar sein. Also es war dann noch so, dass ich die Sekretärin von der damaligen Chefin vertreten habe und meine Chefin hat natürlich das genossen, dass da plötzlich jemand war, den sie für alles und jedes heranziehen konnte zusätzlich und der natürlich auch nichts gekostet hat. Und sie hat mich wirklich immer wertgeschätzt und sehr gelobt und so weiter und das hat natürlich auch gut getan. Und ich habe mir gedacht, ja, wie gesagt, das ist der Hammerjob jetzt da. Und dann ist habe ich aber trotzdem immer gemerkt, dass ich fast für nichts anderes mehr Gedanken hatte. Ja. Also sie hat mich ja dann auch zu Hause angerufen und mich Dinge gefragt, ob ich nicht was mitnehmen könne und so weiter und so fort. Und irgendwann, als ich dann eben meinen Kreuzbandriss hatte, das war ein Tag vor Silvester, ich kann mich noch total kurz erinnern, wir waren gerade in der es war gerade Weihnachtsurlaub und da war bis Anfang Jänner sowieso niemand im Büro. Und ich habe dann versucht, sie anzurufen und ich weiß nicht, ich glaube, sie hat sich sogar gemeldet oder mir zurückgeschrieben. Und wir haben kurz gesprochen und sie war sehr verständnisvoll wegen meines Kreuzbandrisses. Ich habe dann auch ein Mail geschrieben, auch an die anderen Kollegen, dass die da Bescheid wissen. Und als der Urlaub dann vorbei war, hat sie natürlich gemeint, ja, ich müsse jetzt wiederkommen. Jetzt war ich aber immer mit dem Zug unterwegs und auch mit Krücken und Schiene. Und es war etwas mühsam und ich war im Krankenstand und irgendwie auch eine Erschöpfung, wo ich aber nicht genau gewusst habe, wo das herkommt. Und es war dann so, dass sie das aber gefordert hat. Sie hat das eingefordert, dass ich komme. Und ich bin dann auch mal hingefahren, ich weiß das noch. Und wir sind dann im Büro gesessen und sie hat gemeint, ja, dieses Mail, das hat sie nicht okay gefunden, was ich da geschrieben habe und dass die Kollegen da so informiert werden darüber. Und ich solle mir, also es war gerade die Zeit, wo diese ganzen Abrechnungen für die Bibliotheken angestanden, also für die Abrechnung für die Bibliotheken angestanden sind. Und da hat sie gemeint, naja, ich soll mir halt diese ganzen Ordner mit nach Hause nehmen und dann von zu Hause das machen. Ja. Und ich sagte, okay, wie soll ich das tun? Ich bin ja mit dem Zug da und so weiter und so fort. Und ja, sie hat gesagt, das machst du schon irgendwie, ja. Und es war dann aber ganz komisch, ich habe dann auch mit meiner Betreuerin von der Stiftung gesprochen und die hat gemeint, nein, das brauche ich nicht machen. Ja, also ich bin Praktikantin, ich bekomme keinen Euro von denen bezahlt und sie hat eben mir dann das erste Mal so gesagt, ja, ich soll mich nicht ausnutzen lassen, so quasi. Und da ist mir das dann, habe ich das dann auch nicht gemacht. Und dann habe ich natürlich das an der Reaktion gespürt. Als ich dann nach dem Krankenstand wieder zurückgekommen bin, hat mich das meine Chefin natürlich auch spüren lassen. Also sie hat jetzt alles umorganisieren müssen und das war jetzt ganz schlimm und unvorhergesehen für sie. Und das geht eigentlich gar nicht. Und sie hat dann eben gemeint, ja, jetzt kann sie natürlich dieses Angebot, dass ich da jetzt bleiben soll oder bleiben könne nach einem Jahr jetzt auch nicht mehr aufrechterhalten. Ja, und wenn, dann nur ganz wenige Stunden. Und das war dann, dieses Gespräch war dann für mich so, ja, wie ja schon öfter, wenn man irgendwie ein bisschen geblendet ist, so eine Ernüchterung. Ja, ich war natürlich enttäuscht, aber auf der anderen Seite war ich auch riesig erleichtert. Denn plötzlich, als sie das gesagt hat, ist ein riesiger Stein von meiner Brust irgendwie gefallen. Der ganze Druck hat nachgelassen und ich habe irgendwie das erste Mal wieder gespürt, dass ich frei atmen konnte, also dass ich nicht mehr an das denken musste, was da im Büro ist und ob da eh alle versorgt sind und ob sie auch alles bekommt und ob alles erledigt ist und so weiter. Es war eine riesige Erleichterung. Und ich bin ja dann ab dieser Entscheidung bin ich dann auch nicht mehr so oft dort gewesen, weil ich ja dann auch da war die Ausbildung dann bald zu Ende, hatte meine Prüfungen, da war ich sowieso auch immer dazwischen weg und bin dann gar nicht mehr so oft hingefahren, musste dann auch nicht mehr, weil ich dann auch bald operiert wurde. Und dann nach einiger Zeit sind auch plötzlich meine Hautprobleme komplett verschwunden. Also es war eine massive Grenzüberschreitung, die ich mit mir machen lassen habe und die ich auch selber bei mir gemacht habe. Ich habe ja meine Grenzen auch permanent überschritten, freiwillig. Mich hat ja niemand gezwungen. Und das war auch so eine riesige Erkenntnis für mich. Ja. Achte auf deine Grenzen. Wo sind deine Grenzen? Ich habe sie, das wieder ein bisschen so wie vorher, ja. Hochsensible Menschen neigen ja dazu, oder besteht die Gefahr durch diese Empathie, durch diese Engagement, was man teilweise auch an den Tag legt, dass man seine Grenzen permanent überschreitet oder auch überschreiten lässt. Aber dazu muss man sie mal kennen. Und da bin ich dann drauf gekommen, ja, wow, also das war wirklich ein Wahnsinn, als das plötzlich aufgehört hatte, dass ich da wirklich gesund, also von der Haut her gesund geworden bin. Ja. Ich hatte zwar dann noch diese anderen Probleme, wo ich letztes Mal schon erzählt habe, mit dem Knie und so weiter, die mich natürlich dann emotional noch immer nicht ganz auf den Damm gebracht haben, aber das war schon mal eine Riesenerleichterung. Ich war aber auch sehr dankbar für diese Zeit. Ich habe extrem viel gelernt, nicht nur was mein Wissen im Beruflichen betrifft, sondern auch was meine Motivation zum Lernen zum Beispiel betrifft. Ja, ich war mit Menschen umgeben, die in der Weiterbildung sich wohlgefühlt haben, die einfach diese Organisation auch von dem Bildungswesen, von den Veranstaltungen, ja, das hat mir wirklich sehr viel weitergeholfen und hat mich auch so motiviert, da drin zu bleiben und da weiterzumachen. Und auch wenn es am Ende anders ausgegangen ist, als ich es mir am Anfang vorgestellt hatte, ich bin dieser Zeit wirklich extrem dankbar. Denn es hat mich genau dorthin gebracht, wo ich sein soll. Nämlich hier vor dem Mikrofon, wo ich zu dir sprechen kann und wo ich dir einfach meine Geschichte erzählen kann. Und hoffe, dass dir das vielleicht einen kleinen Impuls gibt, auch dran zu bleiben, wenn du einen Traum hast und vielleicht sogar ein bisschen Mut macht. Das wäre das Allerschönste. Und ich möchte dir jetzt auch eine kleine Anregung mitgeben, dass du auch über deine Grenzen nachdenkst. Ja? Überleg dir in der letzten Zeit, vielleicht in der letzten Woche, eine oder mehrere Situationen, in denen deine Grenzen überschritten wurden. In denen du selbst vielleicht deine Grenzen überschritten hast. Und definiere sie, waren es körperliche Grenzen, waren es mentale Grenzen oder emotionale Grenzen. Ganz egal, war es im Beruf oder im Privaten, denke mal darüber nach und schreib sie auf. Und dann überlege dir anhand von Ich-Botschaften, wie du diese Grenzen auch kommunizieren kannst. Und zwar würde ich da beginnen mit den Worten, ich brauche oder um das und das tun zu können, ist mir das wichtig. Und ich habe da noch ein Beispiel, und zwar, ich kann ja wirklich sehr fokussiert arbeiten. Wenn ich zum Beispiel eine Prüfung oder sowas habe, da kann ich mich so reindigen, dass ich auf alles vergesse. Ja, da wochenlang geht es nur in meinem Kopf um diese Prüfung. Ich arbeite, schlafe und esse und lerne. Also das ist wirklich, auf der einen Seite bin ich zwar ganz stolz darauf, dass mir das so gelingt, auf der anderen Seite ist das irrsinnig anstrengend. Das merke ich aber dann immer erst, wenn alles vorbei ist. Und da ist es auch so, dass ich meine eigenen Grenzen wirklich gerne überschreite. Und zwar vergesse ich dann teilweise zum Essen, zum Trinken. Ich vergesse die Zeit, ich vergesse zum Schlafen gehen. Also das ist wirklich manchmal der Wahnsinn schon gewesen. Und ich habe dann Probleme mit dem Rücken bekommen. Ja, mit der Haut fängt es dann wieder an. Ja, also die Haut ist immer so, wenn ich Hautprobleme bekomme, dann ist das ein klares Indiz für mich jetzt, da war eine Grenzüberschreitung oder da bahnt sich was an. Ja. Gürtelrose zum Beispiel war auch mal so ein Thema, die ich plötzlich hatte, weil ich wieder mal meine Grenze überschreiten habe lassen. Und genau, da vergesse ich auf alles. Und da das mal zu definieren, ja, meine Grenzen sind meine Gesundheit. Ich darf meine Gesundheit nicht in Gefahr bringen, nur weil ich so fokussiert bin. Und das einmal aufzuschreiben. Ich brauche, um gesund zu bleiben, ausreichende Pausen, genug zu trinken, genug zu essen. Das war schon einmal ein großer Schritt. Und dann habe ich mir einen Zeitplan erstellt, wo ich das auch wirklich eingehalten habe. Und das praktiziere ich auch jetzt immer so. Also ich fange immer rechtzeitig an zum Planen, damit ich da nicht wieder in dieses Dilemma komme. Ja, und hier mache ich heute einen Cut. Nach den ersten drei größten Herausforderungen geht es dann in 2 Wochen mit den nächsten 3 weiter. Und gerade was den Perfektionismus betrifft, das ist übrigens eine meiner nächsten Herausforderungen, wirst du beim nächsten Mal sehen, da bin ich wirklich dieses Mal an meine Grenzen gegangen, beziehungsweise über einen riesigen Schatten gesprungen. Also, wenn du dabei bist, ich freue mich auf dich. Und wenn du in der Zwischenzeit auch über deine größten Herausforderungen als hochsensible Scanner-Persönlichkeit nachdenken willst und mir deine Fragen dazu stellen willst oder mir einfach deine Herausforderungen schreiben willst, weil die können ja wie immer ganz was anderes sein als meine, dann freue ich mich, wenn du mich kontaktierst. Ja, falls dir jetzt die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, eine Weiterempfehlung oder wenn du den Podcast abonnierst. Falls du noch mehr über meine Arbeit als Beraterin und Mentorin erfahren möchtest oder vielleicht an unseren monatlichen Super Talks teilnehmen willst, dann besuche meine Homepage unter www.loesungsperspektiven.at oder kontaktiere mich über Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Silvia. Ciao.